Hört ihr sie? Die Medienhuren der Nacht. Was für eine Musik sie machen.
Ja, lange hattet ihr Ruhe vor uns, aber im Gegensatz zu manch anderen Podcasts, die sagen, sie kommen jetzt alle 14 Tage pünktlich, machen wir nach der Pause dann tatsächlich weiter. Und da sind wir wieder. Heute geht's um Vampire. Wir haben gesagt, okay, wir machen zwei Podcasts zum Thema. Eins allgemein mit Vampiren. Da werden wir auch den Christopher Feldmann von Retrofilm zu Gast haben. Und eine Folge vorab nur mit dem Grafen Dracula.
Ja, nee, klar, weil Graf Dracula an sich ist ja eigentlich so die bekannteste Horrorromanfigur, würde ich sagen. Oder auch die bekannteste Horrorfilmfigur.
Neben Frankenstein halt, das sind ja halt die klassischen Monster, wobei Dracula natürlich wesentlich mehr Filmpräsenz vor allen Dingen bekommen hat als Frankenstein und eben auch viele Ableger bekommen hat. Vampire sind einfach cooler als tumbe, 2 Meter große Menschen, die durch die Gegend stachsen und Meister sagen. Das ist halt nicht unheimlich.
Ja.
Also fand ich nie wirklich unheimlich. Aber auch das wieder ein anderes Thema. Bram Stokers Dracula ist ja nun auch ein uralter Roman. Es gibt natürlich unzählige Verfilmungen, die wir nicht großartig besprechen werden. Wir haben uns eine Handvoll Filme rausgesucht, auf die wir näher eingehen werden. Die Geschichte kennt ja eigentlich jeder. Jonathan Harker reist nach Siebenbürgen, am Borgo-Pass von der Postkutsche abgeholt zu werden, die ihn zum Schloss des Grafen Dracula bringt, der gerade in London ein Grundstück erworben hat und jetzt von ihm eben die geschäftlichen Dinge mit ihm regeln möchte. Und im Grunde will Dracula nach London, um frisches Blut zu trinken. Und wie es der Zufall will, ist die junge Mina, die Verlobte von Jonathan Harker, natürlich die Reinkarnation der alten Liebe des Grafen Vlad, die er in ihr sieht, und fortan, ja, hat die Familie es halt schwer. Lucy, die Freundin von Mina, wird gebissen, wird zum Vampir gemacht. Dann kommt Dr. Van Helsing und, ach, wir kennen alle die Geschichte, oder?
Ja, natürlich. Das ist auch eine Geschichte, mit der die meisten Kinder, sage ich mal, die erste Horrorerfahrung machen.
So ziemlich, ja.
Aber ich weiß, bei mir war es so, ich habe zuallererst, jetzt werden vielleicht manche Leute da lachen, aber ich habe als allererstes Graf Dracula in Oberbayern gesehen.
Das ist hart. Ich habe zuerst in filmischer Sicht habe ich einen gesehen, über den sprechen wir nachher. Deswegen sage ich jetzt noch nicht, welcher das ist. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, über den wir nachher reden werden. Habe aber schon vorher die Hörspielerfahrung mit Graf Dracula gemacht, eben bei Europa mit der neongrünen Kassette zum Beispiel.
Ja, und klar, in Hörspielform war mir Dracula schon durchaus ein Begriff. Ich hatte nicht das aus der Gruselserie zuerst gehört, bei mir war es die alte Produktion von Konrad Halber.
Nee, ich weiß jetzt, ich muss aber auch gestehen, ich weiß nicht, ob Dracula König der Vampire, also das grüne Hörspiel mit
Günther Oettinger. Das bessere Oettinger von den beiden, wenn ich das so sage.
Definitiv,
darf.
Definitiv, ja. Weil können wir noch später darüber sprechen, aber oder vielleicht war es auch Horst Frank und Brigitte Kohlecker zusammen in Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten. Das kann sein, dass das mein erstes Hörspiel war. Mit Dracula.
Ja, Dracula war auf jeden Fall immer dabei irgendwie.
Ja, ne? Ich kann nicht rausgehen, die Sonne, das ist mir doch egal. Aber wir kommen vom Thema ab. Wer dazu was wissen möchte, müsste sich den dazugehörigen Orcast anhören.
Ja.
Den haben wir aufgenommen. Ja, aber Dracula.
Okay, wir geben zu, wir haben euch ein wenig vernachlässigt mit dem Thema. Das kommt aber dann auch in Kürze wieder.
Ja, und Schande über mich. Ich meine, ich bin Lübecker, ich bin geborener Lübecker, ich lebe in Lübeck. Und wir nehmen trotzdem heute nicht Nosferatu dran, Symphonie des Grauens.
Ja, schade.
Der ja
aber,
wirklich ein absoluter Klassiker ist und der ja tatsächlich zum größten Teil in Schleswig-Holstein und eben auch in Lübeck gedreht wurde.
Ja. Ne?
Also
das musst du mir übrigens alles zeigen, wenn ich mal zu dir nach Lübeck komme.
Ja, du siehst von Lübeck im Endeffekt nur eine Sache im Film. Und zwar das Schloss des Grafen. Das Schloss des Grafen ist in Lübeck aufgenommen worden. Das ist aber gar kein Schloss, das ist der alte Salzspeicher.
Ja, den schaue ich mir doch sehr gerne an.
Ja, kannst du machen. Der Rest ist meist so, ist tatsächlich im weiteren Umfeld von Lübeck aufgenommen worden. Aber das Schloss des Grafen ist der Salzspeicher an der Untertrave in Lübeck. Ja, sieht fast aus wie Transsilvanien. Hust, hust. Du hast dir einen Film rausgesucht, der ein paar Jahre später entstand.
Ja, ich habe mir natürlich einen Klassiker rausgesucht für den Anfang. Und wen könnte es da besser treffen als Bela Blaschko, also Bela Lugosi, wie wir ihn kennen, der leider bis auf Dracula jetzt keine Riesenkarriere hingelegt hat, sondern dann irgendwo versumpft ist.
Moment, er hat einen grandiosen Auftritt in Plan 9 vom Outer Space.
Ja, das waren dann so seine Karriere-Highlights und das ist
ja,
schon.
Ja, das war ein Karriere-Highlight. Hey,
Das ist Bela Lugosi ist der Dracula-Darsteller nach Max Schreck, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten Nosferatu ja eben. Verdammt, Moment. Ja, ein bisschen erkältet. Entschuldigung.
Alles gut.
Nee, aber das ist Nee, man muss einfach sagen, Max Schreck war eine ganze Ecke besser, hatte aber auch die bessere Rolle zu spielen. In dem besseren Film.
Ja.
Ja, nein, ich möchte damit nicht sagen, dass die Universal-Produktion aus dem Jahre 31, in dem wir uns jetzt befinden, schlecht ist. Sie ist sehr an das Theaterstück angelehnt, was es nach Erscheinen des Romans gab.
Ja.
Und das natürlich ein bisschen zahmer daherkommt, sag ich mal.
Ja.
Also Graf Dracula tritt hier eher als Verführer auf, aber nicht im Sinne, wie wir uns das jetzt bei einem anderen Film vorstellen müssen, den wir noch besprechen, sondern er tut nichts Böses, er ist einfach nur ein Gentleman, der nachts seinem Hunger nachgeht, weil eigentlich ist Dracula eine recht tragische Figur, wenn man... Jetzt muss ich mal auf den Roman zugreifen. Wir erfahren ja im Roman viel mehr. Wir erfahren, dass Dracula ja eine tragische Figur ist. Das kommt leider nicht rüber bei Lugosi, finde ich.
Nee, das konnte man aber auch in 75 Minuten, glaube ich, nicht wirklich erzählen.
Ja, aber es gibt da noch die spanische Version, die Back-to-Back gedreht wurde.
Ja, immer wenn Drehschluss war am Set des Universal Bela Lugosi-Films, haben die Spanier im gleichen Setting den Film in ihrer Landessprache und anderen Darstellern nochmal neu gedreht.
Sie haben aber auch viel verbessert, muss man sagen, weil sie haben sich das Material vom Tage angeschaut, haben geguckt, was macht mein Konkurrent und haben das dann verbessert.
Ja, ja.
Jetzt muss man sagen, Carlos Villarías war kein Bela Lugosi in der Rolle.
Mhm.
Sagen wir mal so, er wäre ein bisschen mopsig, hatte einen Zylinder auf, sah komisch aus, aber wir sind ja bei Bela Lugosi und das ist so der erste richtig vernünftige Dracula-Film, den ich gesehen habe. Und ich denke auch jeder wird das Gesicht von Dracula mit Bela Lugosi in Verbindung bringen und andersrum genauso.
Ja.
Es ist eine Produktion, es war glaube ich sogar der erste Tonhorrorfilm, ne, in dem gesprochen wird.
Ja, ich glaube, also da muss ich lügen, das ist durchaus möglich.
Und da ist natürlich die Legende, da sind eigentlich nur Legenden dahinter. Wir haben Todd Browning an der Regie, der für Universal, ich würde sagen, bis in die 1940er rein, Ende 30er, die größten Hits mitproduziert hat. Ne?
Mhm.
Ich meine, er hat nicht nur Dracula gemacht, er hat uns auch so Sachen wie Freaks gebracht, der ominöse Freaks.
Ja. Das stimmt. Mhm. Oh ja, ein Kultfilm, den man heute noch mal gesehen haben müsste. Also wer ihn nicht kennt, sollte sich Freaks unbedingt mal angucken. Ja. Sowas dreht man heute nicht mehr in Zeiten von Political Correctness. Weil die
es
Freaks
ist aber ein verdammt, also es ist für Universal ein verdammt böser Film geworden.
Ist es auch. Ich meine, es ist ein Film, wo man missgebildete Menschen im Endeffekt in die Rollen gesetzt hat und man teilweise eben auch tatsächlich drüber lacht. Also es sind ja echt unfreiwillig auch, ne? Also das ist, ich weiß noch, wie meine Eltern damals, als ich Kind war, diesen Film aus dem Fernsehen aufgenommen haben und den gefeiert haben als spaßigen Film. Ich habe den damals nie gesehen, ich habe den dann später gesehen und konnte nicht richtig verstehen, wie sie das spaßig finden können.
Du warst total entsetzt, ja?
Ich war tatsächlich entsetzt, dass meine Eltern das lustig fanden.
Ja, da denkt man immer gleich an schlechte Menschen, denn wenn man denkt, so Leute finden das lustig. Ne?
Nee, da also, ich muss sagen, jetzt nicht näher ein.
Ich muss sagen, über Freaks konnte ich noch nie lachen, weil der Film ein sehr ernstes Thema behandelt eigentlich.
Ja,
jetzt.
Ja, klar.
Aber wir sind jetzt bei Dracula und da muss man sagen, hat der Browning ein schönes Kammerspiel inszeniert, würde ich sagen.
Ja.
Es ist, ja, bitte.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich mit dem Film immer schwer getan. Er hat eben diese Theateratmosphäre auch. Er ist ja auch gespielt wie ein Theaterstück. Die spielen ja wirklich wie ein Theaterstück. Das war ja oft damals so, dass die immer dann so theatralisch da standen. Und es war nicht mein erster Dracula-Film. Also ich kannte, als ich Bela Lugosi in der Rolle des Grafen gesehen habe, kannte ich schon Christopher Lee als Grafen. Ich kannte Bela Lugosi aber auch noch aus einem anderen Film, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nicht, weil du hast sicherlich, also für mich ist der Dracula trotz seiner 75 Minuten relativ zäh.
Ja,
muss
das
ich gestehen.
Ist schon.
Also mir kommt 75 Minuten Bela Lugosi als Graf Dracula kommt mir teilweise vor wie ein 2,5-Stunden-Film.
Das liegt aber auch daran, wie Lugosi den Grafen natürlich spielt, weil der Graf, der bewegt sich ja sehr langsam, der spricht auch sehr langsam.
Ja.
Aber das Pacing des Films passt sich da irgendwie dem Grafen an, finde ich.
Also das ist da muss ich sagen, also Klassiker hin oder her, und ich mag Klassiker, ich bin mit Klassikern aufgewachsen, aber mit dem habe ich mich immer schwer getan. Ganz anders tatsächlich mit dem ersten und zweiten Frankenstein-Film von Universal.
Die sind unvergleichliche Meisterwerke, ja.
Ja, die fand ich immer toll. Wobei ich sonst mit Frankenstein tatsächlich wenig anfangen kann. Aber die beiden Filme fand ich in dem Bereich toll. Aber Dracula, also Bela, in dem Film war er nicht im einen Dracula. Weiß nicht, inwieweit du diesen Film heute noch freiwillig guckst.
Ich gucke ihn einmal im Jahr zu Halloween.
Okay.
Ich finde ihn auch immer noch gut, aber er ist schlecht gealtert, sagen wir mal so.
Ja, und das schon.
Der Film ist halt, das ist das, was ich ja wirklich erwarten würde, wenn ich für eine Theaterkarte bezahle. Wenn da steht Dracula als Theaterstück, rustikal inszeniert, weiß ich genau, was ich kriege. Aber hier, das ist halt Film und Film ist Unterhaltung, das schafft der Film nicht immer.
Ja, leider.
Ich muss auch sagen, Bela Lugosi ist für mich gar nicht der Star des Films.
Wer ist denn für dich der Star?
Für mich ist es Dwight Fry als Renfield, der eine großartige Show abzieht da.
Ja, das ist ja auch ein interessanter Charakter. Er taucht ja nicht in allen Dracula-Verfilmungen auf. Also manche Reihen, die Hammer-Studios haben ja Renfield außen vor gelassen im Endeffekt, wobei sie eigentlich...
Wobei der ein sehr wichtiger Charakter in der Geschichte ist.
Ja, wir kommen nachher zu einem Hammer-Film, wo im Endeffekt der Renfield-Charakter ja sogar auftaucht unter anderem Namen. Aber dazu später mehr. Also ich, wie gesagt, bin nicht sehr angetan gewesen von Dracula.
Nein, also er ist gut gespielt, den Darstellern darf man keine Vorwürfe machen. Nein. Das waren alles erfahrene Theaterschauspieler auch und das merkt man halt. Ja. Und ich sag mal, Helen Chandler als Mina war einfach zuckersüß, das passte auch perfekt.
Mhm.
Ja, also es ist ein schöner Film seiner Zeit. Sollte man auf jeden Fall als Filmfan mal gesehen haben.
Richtig.
Ob man ihn mag oder nicht. Ich finde ihn noch okay, aber ich könnte ihn auch nicht zu oft gucken.
Was ist denn bei dir gerade hinten los?
Da fuhr draußen ein lautes Moped vorbei.
Meine Güte, ich wusste nicht, dass du mitten auf der Straße wohnst.
Ich wohne direkt an der Hauptstraße. Also.
Ja, aber tatsächlich war mein erster Dracula-Film auch ein Film mit Bela Lugosi.
Oho.
Er hatte da ja keine lange Lebenserwartung mehr, denn er ist ja 1956 im Alter von 73 gestorben und er hat eben 1948 in einer Komödie den Dracula gespielt, in einer Komödie, die ich als Kind schon brüllend komisch fand und die ich mir jetzt nochmal wieder neu angeguckt habe und ich mag sie immer noch. Es geht um Abbott und Costello treffen Frankenstein. Ja, die Komiker Bud Abbott und Lou Costello, die in etwa die gleiche Konstellation hatten wie Stan Laurel und Oliver Hardy, die man bei uns ja politisch unkorrekt dick und doof nannte, was man heute auch nicht mehr tut. Man hat also deren Charaktereigenschaften übernommen, hat allerdings alle negativen Eigenschaften eigentlich auf den Dicken gesetzt, auf den kleinen, schusseligen, Dicken Lou Costello. Und Bud Abbott war mehr so der Dean Martin Ja. Wenn er denn Jerry Lewis passt. War in Dick.
Der Vergleich passt, ja.
Und die hatten also ja einige abstruse Abenteuer gemeinsam, aber eben nur eins mit wirklichem Horrorstar, wobei es gab noch einmal den Unsichtbaren, aber der Film war nicht ganz so dolle mehr. Und da hatte man eben Dracula reingesetzt, in dem Fall Bela Lugosi, auf den sie treffen. Wir haben den Wolfsmenschen, Lon Chaney Jr., also wirklich den Kult-Werwolf von damals, genommen. Und man hatte eben Frankenstein. Also, allerdings wollte Boris Karloff die Rolle nicht, weil er fand, das wäre albern. Also er wollte nicht seine Horrorfigur lächerlich machen. Was eigentlich ein Fehler war, weil der Film wirklich gelungen ist und wirklich voller Situationskomik ja. ist. Es geht eben um die beiden schusseligen Freunde, die in einem, ja, das ist so ein Postamt, arbeiten die beide. Und da wird eine Kiste in Sargform angeliefert, in der wer sollte anderes drin liegen als Bela Lugosi, der immer wieder, während Lou auf dem hinter dem Sarg sitzt, mit dem Rücken dazu, aus dem Sarg herauskommt, so langsam so. Und denkst, oh nein, gleich hat er ihn, aber passiert nicht. Ja,
wenn er dann die Geräusche vom Stapel lässt, wenn er erklären will, was er gerade gesehen hat, das ist so geil.
Aber noch geiler ist eigentlich, also relativ zeitnah, gibt es einen Telefonanruf, da ruft jemand an. Da ruft nämlich Lawrence Talbot an. Und wer den Wolfsmenschen kennt, weiß, das ist der Wolfsmensch, der sich eben danach erkundigen möchte, ob diese Kiste angekommen ist, weil er möchte Dracula unbedingt vernichten. Und während er diesen Anruf macht, geht der Vollmond auf. Was natürlich eigentlich Schwachsinn ist, weil um die Uhrzeit würden die wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Aber die Szene funktioniert wunderbar, weil er plötzlich anfängt, ja, wie ein Hund zu klingen am Telefon und Lou das überhaupt nicht begreift. Man, nimm sie doch mal ihre Töle weg von dem Telefon und so. Ich verstehe sie ja gar nicht mehr. Auch eine herrliche Szene. Und ja, sie geraten halt in eine Geschichte zwischen Dracula, der zusammen mit der Freundin von Lou ein ganz durchtriebenes Miststück, das Frankenstein-Monster wieder erwecken möchte. Und das Gehirn für das Frankenstein-Monster, das soll Lou liefern, weil er halt ein Trottel ist. Und sie wollen halt kein intelligentes Monster haben. Ja, und Lawrence Talbot möchte halt die Bande aufhalten. Und das führt zu allerlei lustigen, aber auch atmosphärischen Gruselszenen, muss ich sagen.
Ja, das ist der Inbegriff der Horrorkomödie, finde ich, weil vor allen Dingen, weil die hingegangen sind, die Universal Studios.
Ja.
Und die haben ja diese ganze Horrorreputation, die sie sich selbst aufgebaut haben, da voll aufs Korn genommen.
Ja, aber gelungen, also liebevoll aufs Korn genommen. Ja. Das ist wirklich liebevoll, weil die Monster, wie gesagt, Boris Karloff hat den großen Fehler gemacht, da nicht mitzuspielen. Das ist schade gewesen, weil er hat halt seinen Frankenstein-Monster ernst genommen, jetzt mal ehrlich. Aber das ist so großartig, weil die Figuren, also gerade der Werwolf, also Lon Chaney Jr. ist eigentlich die beste Figur im Film, weil er spielt exakt die gleiche Rolle wie immer, die gleiche tragische Figur vor allen Dingen auch. Er ist auch eigentlich gar nicht lustig. Er ist eigentlich tatsächlich der, mit dem du mitfieberst, so, oh Gott.
Ja.
Der tut mir so, der hat ja immer diesen traurigen Dackelblick. So, der tut dir ja von der ersten Sekunde an, wenn er auftaucht, nur leid. Du denkst immer so, oh Mann, warum ist denn der ein Werwolf? Der tut mir so leid. Ne? Der tut mir so leid. Der darf doch nicht sterben. Er stirbt eigentlich in jedem Film, in dem er mitspielt.
Natürlich.
Ne? Weil der Werwolf muss ja sterben. Es ist ja die tragische Horrorfigur. Und damit ja auch eine nicht gerade uninteressante Horrorfigur. Aber, ja, das Treffen der Giganten nimmt hier Freddy vs. Jason lange vorweg. Es gibt ja auch dann den Schlusskampf, der natürlich nicht so aussieht wie bei Freddy vs. Jason. Aber, also, diesen Film kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen. Eine wirklich gelungene Horrorkomödie mit großartigen Masken und Kostümen für die Zeit. Natürlich, wir reden von 1948, das darf man nicht vergessen. Und diese 83 Minuten, die vergehen wirklich wie im Flug.
Ja, tun sie, weil sie sind eigentlich von Anfang an ein Gag-Feuerwerk.
Ja.
Das geht den ganzen Film über so weiter. Also es ist nicht so, dass man mal 5 Minuten hätte, wo jetzt alles total ernst ist oder so.
Nee, absolut nicht.
Also absolut nicht. Das ist so, das ist schon sehr anarchistisch, finde ich, teilweise, was da an Humor abgebrannt wird.
Das stimmt. Also das ist
Das ist großartig. Das funktioniert. Das wird auch in 50 Jahren noch funktionieren.
Ja, der Film hat das so lange geschafft, dann wird er auch noch funktionieren. Ne, ja. Es gibt ja immer wieder die Filme, wo man denkt, so, halt, die kann ich nicht mehr gucken, die sind furchtbar. Der ist gut gealtert.
Ja, ist er. Und schön finde ich auch das Bonbon nach dem eigentlichen Finale, dass wir noch jemanden kennenlernen.
Jemanden, der später dann bei denen auch nochmal auftaucht. Wie gesagt, in einem Film, den ich nicht ganz so gut fand, muss ich jetzt sagen.
Aber es war ein guter Cliffhanger für eine Fortsetzung.
Definitiv. Also wie gesagt, Abbott und Costello treffen Frankenstein. Wenn man sich einen Abbott und Costello-Film in seinem Leben angucken möchte, dann unbedingt den.
Ich habe eine Komplettbox von denen, also.
Ne, man kann auch die andere gucken, aber das Ding ist, wie gesagt, das ist, boah. Ne? Ja. Dann gab es ja 10 Jahre später, kam dann ja Christopher Lee auch. Mit dem ersten, mit dem ersten farbigen Dracula-Film. Ne, also tatsächlich war der Hammer Dracula mit Christopher Lee, der ja im Original Horror of Dracula hieß oder heißt, der erste farbige Film. Das machen die ganz, da übrigens ja auch ganz geschickt. Der Film fängt ja fast farblos an, der hat ja ganz blasse Farben am Anfang und dann schwenkt ja die Kamera so langsam auf den Sarg und aus dem Sarg läuft knallrotes Blut. Das ist so
ein rot. Geiler Effekt. Ne?
Das ist so rot, dass man denkt so, oh, ne? Alles klar, ich bin jetzt hier im Farbvampir-Film und der Film ist ja nun mittlerweile auch auf Blu-ray draußen, ist von Anolis rausgekommen, in einer wunderschönen Edition, kann ich jemands Herz legen, in der weltweit längsten Fassung, also man hat wirklich die Unrated-Szenen drin, sowohl eben, wenn Dracula zu Staub zerfällt, da ist er jetzt ja länger und auch härter tatsächlich, als auch in einer Szene, die man dann sehr spät erst, also kurz vor der Veröffentlichung gefunden hat, die das verinnerlicht, was ich an Vampirfilmen immer, also was in den klassischen Vampirfilmen immer war, was heute leider ganz selten nur noch auftaucht, das Vampirsein wird ja immer in den Filmen als das Böse dargestellt. Das ist ganz schlimm. Naja. Aber im Grunde genommen ist es ja die Versuchung.
Richtig.
Und das wird hier erstmals deutlich, gerade in der Unrated-Fassung, wenn das eine weibliche Opfer lustvoll stöhnend sich ihm hingibt. Das musste man damals tatürlich zensieren, 1958.
Ja, ja, natürlich. Das war böse war das.
Das ist erst so richtig so, also bei den Christopher Lee Dracula-Filmen war das auch das erste Mal erst so richtig sichtbar in, ich glaube, Draculas Rückkehr, dem dritten Teil der Christopher Lee Dracula-Reihe, wenn man so will. Das ist der, wo er nachher auf dem Kreuz aufgespießt wird. Das ist ein saublutiger Film nachher.
Ja, doch, ich erinnere mich, ja. Ne,
wo am Anfang die Glocke läutet, bong, bong, und dann geht dieser stumme Junge, oder der Junge, der danach stumm wird tatsächlich, geht zu der Glocke und dann fällt dann eine tote Frau raus, so Kopf über. Und die läuft das Blut in den Hals runter. Und das hat mich als Kind übrigens sehr erschrocken. Ich habe den Film damals gesehen.
Das ist aber auch eine verdammt ekelhafte Szene.
Ja, ja, also ja, ist es. Aber wir haben ja nun erwähnt, 1958 kam der erste Dracula und er hat ja eine in seinen Sequels eine Geschichte, die zumindest die ersten 4 Christopher Lee Dracula Filme konsequent weitererzählt wird. So wie bei Nightmare on Elm Street, die ersten 5 Teile, gibt es immer wieder den Cliffhanger zum nächsten Teil. Also es er macht genau da weiter, wo der andere aufgehört hat. Und wir wollten heute über den zweiten aus der Reihe sprechen, der 1966 entstand. Dracula, Prince of Darkness oder auch Blut für Dracula.
Da gefällt mir tatsächlich mal der deutsche Titel besser.
Ja.
Ja.
Dracula, Prince of Darkness hätten sie den ersten nennen sollen eigentlich, aber hatten sie halt nicht. Tatsächlich ist es ja gar nicht der zweite aus der Reihe, sondern eigentlich ja schon der dritte. 1966 jedenfalls sollte Christopher Lee endlich wieder in die Kultrolle zurückkehren. Und, so viel sei gesagt, er spricht in dem Film nicht. Böse Zungen behaupten, dass Christopher Lee das Drehbuch gesehen hat und gesagt hat, dass die Scheiße spreche ich nicht. das ist unbestätigt. Also man kann das, es gibt dieses Gerücht, wahrscheinlich ist es tatsächlich so gewesen, weil wenn man den Film guckt, ist das schon recht merkwürdig, wie er als stummer Dracula da plötzlich mal nur steht und glotzt.
Er faucht auch.
Er faucht auch. Und er wimmert nachher zum Ende. Er ist nämlich voll der Lappe in dem Film. Aber tatsächlich gehört er für mich, also neben Draculas Rückkehr, den ich noch lieber mag, zu den besten Hammer-Dracula-Filmen zumindest. Es gab andere Vampirfilme, die ich noch besser fand, aber den finde ich von seiner Atmosphäre ziemlich großartig. Es geht um zwei Brüder, die zusammen mit ihren Frauen eine Reise, ja, in die Karpaten machen. Sie kommen aus England und sie reisen dahin. Sie machen irgendwie eine Rundreise in Orte, die man sich sonst nicht anguckt. Geraten dann eben in ein kleines Kaff, in dem gerade, ja, in dem vor 10 Jahren Dracula halt wütete, ehe er dann eben 1956 von Peter Cushing erlegt wurde. Die Leute haben immer noch Angst. Der Film beginnt ja auch mit einer Beerdigung eines jungen Mädchens, also einer jungen Frau, wo dann die Dörfler tatsächlich mit Holzflock bewaffnet sie beerdigen wollen, bis dann ein Priester kommt, der sie davon abhält. Übrigens die coolste Figur im ganzen Film, dieser Vater, ich glaube Sandor oder Sandor heißt er, ich weiß
Shandor,
nicht. Shandor. Ja, ja.
Ungarische Form von Alexander, wenn ich das mal anmerken
darf. Also dann war es Shandor, wie auch immer. Ja. Der hat eine großartige Filmfigur hier. Das ist richtig cool. Das ist so ein älterer, ein bisschen dicklicher Kerl, der dann auch gerne mal ein Glas Wein trinken geht in dem Wirtshaus und der die ganzen Abergläubischen auch zurechtweist. So, was wollt ihr mit dem Knoblauch hier? Das hält ihn sowieso nicht ab und außerdem ist er seit 10 Jahren tot. Wir haben Ruhe.
Solche Filme, die so beginnen, die fangen eigentlich nie, also die enden nie gut, ne?
Nee, die enden nie gut. Auch,
wenn dir jemand das schon so sagt, wenn du den kennenlernst, dann sagen wir, das würde das jetzt zu dir sagen. Ne?
Ja.
So, das bringt alles nichts. Nimm ich da nicht die Beine in die Hand und es gibt keinen Film, weil...
Ja, man fragt sich, warum die Leute nicht einfach da wegziehen, wenn sie Angst haben.
Ja.
Aber das ist halt dieses so, das ist mein Dorf. Ich meine, wenn es danach geht, beim Blutgericht der reitenden Leichen, wird jedes Jahr eine Jungfrau geopfert in so einem kleinen Kaff und die geben lieber ihre Töchter, schicken sie in den Tod, ehe sie da wegziehen.
Ja, dann gibt's ja bald keine Jungfrauen mehr.
Ja, vor allem die Jungfrauen sind nachher 78 und heißen Kete und haben eine Warze auf der Wange. Und nein, das sind
ja, aber das ist ja für das Blut jetzt egal.
So. Ja, aber da sind wir ja gar nicht. Nein, und diese jungen Pärchen, muss man sagen, einer von ihnen übrigens, die Figur des Alan Kent, wird von Charles Tingwell gespielt. Den kennen eigentlich alle Filmfans, auch wenn der Name unbekannt ist. Das ist Chefinspektor aus den Miss Marple-Filmen.
Ja, hast du recht.
Ich dachte so, ich gucke nicht richtig, die Fresse kenne ich doch. Nein, es ist tatsächlich, es ist der Chefinspektor aus dem Miss Marple-Film, der hier die nervige Ehefrau abbekommen hat. Er hat nämlich die Rothaarige, die ganze Zeit, nein, ich will nicht und ich habe Angst und wir müssen doch bald weiter. Und naja, jedenfalls warnt selbst der Priester, also Shandor, warnt sie, auch wenn das hier alles Aberglaube ist, aber gehen Sie nicht zum Schloss. Halten Sie sich vom Schloss fern. Ne? Hütet euch vor dem Mond. Und sie fahren dann mit der Kutsche weiter und direkt vor dem Schloss sagt der Kutscher, ich fahre nicht weiter, es wird dunkel. Ich schmeiß euch hier raus, ihr könnt da in der Hütte übernachten, ich hole euch morgen wieder. Wo ich mich dann frage, so, der wusste doch, als er losgefahren ist, dass er das bis zur Dunkelheit nicht schaffen wird, da vorbeizukommen. Warum ist er überhaupt losgefahren? Um die da abzusetzen und im sicheren Tod auszusetzen?
Ja, naja. Sicher ist sicher, nicht?
Ja. Jedenfalls wollen die natürlich dann nicht in dieser alten Hütte übernachten, sondern gehen natürlich in das Schloss, in dem tatsächlich der Tisch auch schon gedeckt ist und ein Diener plötzlich von Dracula auftaucht. So ein langer Kerl, wo man sich fragt, wo war der dem letzten Film über, weil er soll sein Leben lang schon Dracula dienen, heißt es in dem Film. Hat sich aber, als Jonathan Harker und Van Helsing vorbeikamen, irgendwie gut versteckt scheinbar. Ich habe ihn nie gesehen vorher. Es baut sich eine wirklich spannende Atmosphäre auf. Also die Nacht wird natürlich unheimlich, die Rothaarige immer, nein, wir werden sterben, es wird unsere letzte Nacht sein. Ja, sie hat natürlich recht.
Ja, klar.
Denn der Diener holt sich ein Opfer, um Dracula mit dem Blut wiederzubeleben. Wer das jetzt ist, will ich gar nicht spoilern. Man kann, glaube ich, spoilern, dass natürlich die Rothaarige Biedere nachher als erstes zum Vampir wird und... Ja, Dracula, komm zu uns. Es dauert recht lange in dem Film, bis eben Christopher Lee als Dracula wirklich auftaucht, bis er wiederbelebt ist. Wenn er auftaucht, spricht der Mann kein Wort. Der Film hat aber eine tolle Atmosphäre und natürlich darf Vater Shandor auch nachher mit losziehen, um den Obervampir zu jagen.
Ja, wir haben ja keinen Van Helsing.
Wir haben ja keinen Van Helsing, also haben wir Vater Schandor. Das Finale ist eines der bizarrsten, das ich, glaube ich, jemals in der Reihe der Dracula-Filme gesehen habe. Weil in manchen Geschichten heißt es halt, fließendes Wasser bringt ihn um. Das hört man selten.
Aber es soll, ja, sonst hört man immer nur, Weihwasser ist schädlich.
Ja, aber, ja. Hier ist es ein zugefrorener Burggraben, der schädlich ist, wo man sich auch fragt, wieso ist der zugefroren? Nicht eine Szene davon sieht so aus, als wenn das im tiefsten Winter spielt. Aber der Burggraben hat irgendwie 10 Zentimeter dickes Eis obendrauf.
Ja, man fragt sich, ziemlich,
warum?
Vielleicht Bodenfrost.
Ja, also ganz merkwürdig. Also man darf nicht drüber nachdenken. Aber dort findet das Finale statt, in dem sich Dracula wirklich, ich erwähnte es vorhin, wie ein Lappen verhält. Also er ist dann plötzlich so, oh Wasser, oh. Also er sagt es nicht, aber du siehst es seinem Blick an. Da frage ich mich, was hat Christopher Lee genommen an dem Tag, als er das gespielt hat?
Wahrscheinlich war er nur froh, irgendwie, dass die letzte Szene im Kasten ist. Obwohl das Ende dreht man ja meist zuerst.
Ja. Aber wie gesagt, also der Film hat eine tolle Atmosphäre. Es ist ich finde ihn sogar besser als das Original, also als den ersten Teil. So, weil den finde ich eigentlich relativ abgedroschen und die Geschichte kennt man ja schon.
Ja, natürlich. Ja?
So, auch wenn Jonathan Harker im ersten Teil da gleich am Anfang stirbt, was die Überraschung ist, weil das ist in der eigentlichen Geschichte ja nicht so, der überlebt ja eigentlich. Aber ich fand diesen Film hier recht unterhaltsam. Und es gibt eben, wir sprachen ja von Renfield, es gibt hier Ludwig. Ludwig lebt eingeschlossen im Kloster und ist tatsächlich eine Reinkarnation von Renfield. Er hat im Endeffekt den gleichen Charakter. Er will Vampir werden, er will seinem Meister dienen und, ja, Meister, er öffnet dann ja auch die Tore und lässt Dracula hinein, weil Dracula kann hier, wie in jeder klassischen Geschichte, die Wohnung des anderen nicht betreten, außer er wird eingeladen. Und das macht dann halt Ludwig. Ludwig fand ich putzig.
Ja, der hatte aber auch sowas, nee, darf ich nicht sagen, dann kriegen wir Ärger mit der Zensur, wenn ich jetzt sage, der hatte sowas von so einem putzigen Behinderten. Weißt du, was ich meine?
Ja, Mongo Ludwig.
Ja, nee, aber so, weißt du, diese, sagen wir, diese Menschen mit Handicap, mit geistigem Handicap, die du siehst, die dir aber trotzdem so die gute Laune ausstrahlen, so einer ist der,
weißt du? Ja, ist er tatsächlich. Ich finde Draculas Rückkehr noch eine Spur besser. Aber Blut für Dracula mag ich unheimlich gerne. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Nein, also ich finde grundsätzlich, ich bin kein Fan von Christopher Lee als Dracula, ganz ehrlich.
Kann ich nach dem Film sogar verstehen?
Nein, das ist allgemein so. Ich fand den in der Rolle nie so toll. Also mag dran gelegen haben, das weiß ich nicht, dass ich vielleicht den Lugosi Dracula vorher gesehen hatte.
Ja, okay.
Es war aber, ja, man muss ja auch sagen, Christopher Lee hat sich in seinem Spiel viel von Lugosi abgeguckt, was Bewegungen und so angeht teilweise.
Ja.
Nee, aber jetzt mal, um auf Blut vor Dracula zu kommen. Ich finde den ein bisschen trashig manchmal. Also zwischendurch.
Ja,
also ich finde schon, diese Grundidee ist ja nett. Auch wo jetzt, ich meine jetzt die Grundidee vom Finale, die du eben angesprochen hast, die ist ja nett. Aber die hat auch schon so was von, die hat schon Troma-Qualitäten teilweise, so doof wie die Szene ist.
Ja.
Weil das ist einfach, ich meine,
ja,
wie du gesagt hast, da ist nichts zugefroren.
So. Nee, da ist nichts zugefroren.
Aber gut, jetzt spinnen wir das mal weiter, wir haben ja Hörspiele gehört. Zum Beispiel Gräfin Dracula bei Europa kann ja auch das Wetter kontrollieren. Kann es nicht sein, dass Christopher Lee das auch kann und dann nur diesen Graben hat zufrieren lassen? Aus irgendeinem Grund?
Ja, so einen Grund, den wir nicht kennen.
Vielleicht, wenn er nachts volltrunken zurückkommt und die Mauer erklimmt, dass er dann vielleicht nicht in den Wassergraben fällt. Ja, weil ist kann, ja tödlich.
Ne? Das kann natürlich sein.
Nein, aber ich finde den Film okay.
Ja.
Ich meine, alles in allem ist es immer noch ein Hammerfilm.
Ja.
So, das ist auch der Grund, warum ich mir den regelmäßig angucke. Also auch regelmäßig, so ungefähr auch einmal im Jahr,
ja,
wie ich das bei vielen Klassikern mache. Es ist für mich ein guter Vampirfilm, aber ein schlechterer Hammerfilm. Sagen wir es mal so.
Ja.
Er ist einfach stilistisch, finde ich, ist er teilweise zu sehr auf den Effekt und aus und das war mit den Mitteln damals nicht immer die beste Wahl.
Ja, gut,
das tolle Spielereien machen zu wollen.
Tja. Naja, aber es gab dann ja über die Jahre viele Dracula-Verfilmungen. Sehr erwähnenswert in deinem Fall, sagst du ja immer, ist der mit
Ach, der mit Jack Palance wolltest, darauf wolltest du hinaus.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ist ja ein TV-Film.
Ja.
Und das merkt man an der Inszenierung bei dem Palance Dracula, ganz klar.
Ja.
Was ich aber mag, ist Palance, wie er Dracula spielt, weil er hat die Figur sehr elegant gespielt, aber war dabei nicht so überkandidelt wie ein Bela Lugosi zum Beispiel.
Nee, das.
Und optisch hat er gut gepasst. Der Film ist für einen TV-Film, finde ich, ist er solide inszeniert.
Ja.
Er hat auch ein paar Längen, klar, aber die Sets passen, Ausstattung passt. Das ist ein netter TV-Film. Also es ist jetzt kein Top-10-Film bei Dracula-Verfilmungen, aber auch so übel finde ich ihn nicht.
Ja, ich fand ihn relativ öde. Aber wer sich davon ein Bild machen möchte, den kriegt man wirklich in jeder Grabbelkiste irgendwie für...
Den kriegt man in einer sehr guten Blu-ray sogar für 1 Euro in der Grabbelkiste.
Siehste? Ja, sogar in der Blu-ray.
Nee, aber der hat wirklich ein gutes Bild.
Ja.
Und es sind beide Fassungen drauf. Es gibt einmal die, ich glaube, die US-Fassung und die europäische Fassung.
Ja.
Und in der US-Fassung sind ein paar härtere Szenen drin, die in der normalen TV-Fassung, die wir früher von hier kannten, fehlen.
Okay.
So zum Beispiel gibt's jetzt blutige Hälse, wenn gebissen wird. Das sieht man ja alles nicht in der TV-Fassung.
Okay.
Da sind ein paar nette Szenen mehr drin. Und es ist ein solider Film.
Ja, ich mochte noch immer sehr gerne natürlich die John Badham-Dracula-Verfilmung. Dracula 79.
Den muss ich zu meiner Schande gestehen, den habe ich noch nicht gesehen.
Den hast du noch nicht gesehen? Den kann man, der ist, glaube ich, sogar im Amazon Prime-Paket zurzeit.
Oh, gut zu wissen.
Ich glaube, der ist da drin, ja. Der hat ja Frank Langella, der damals noch jung war, als Dracula, der spielt die Rolle hervorragend. Und er hat eine Figur, die gespielt von Donald Pleasence. Womit ich eine Brücke schlage zu dem Film, den wir als nächstes besprechen, den du dir ausgesucht hast. Aber um auf den Dracula-Film von John Badham zurückzukommen, ganz kurz, eine wirklich gut gemachte, ja, Spät-70er Dracula-Verfilmung, die Renfield auch eingebaut hat, was ich als Kind, als ich ihn gesagt habe, ziemlich schräg fand, weil ich kannte den Renfield-Charakter halt aus den Christopher Lee-Filmen so nicht. Aber sehenswert. Absolut sehenswert. Nur ganz kurz. Und gerade im Amazon Prime-Paket, also ich weiß nicht, ob noch, wenn der Podcast rauskommt, aber auch den kriegt man eigentlich günstig nachgeworfen. Aber wie gesagt, Donald Pleasence, Dr. Loomis, spielte auch 1988 in einer Nosferatu-Verfilmung mit Nosferatu. Dann hatte damals nicht das Geld für den Namen Dracula, deswegen nannte man ihn Nosferatu. Hat nichts genützt, man wurde trotzdem verklagt. Aber übernimm doch mal.
Okay, ja, ich habe mir einen Film rausgesucht, den werden, ich weiß, dass ihn viele Leute mögen, aber es gibt auch mindestens genauso viele Leute, die den Film hassen.
Ja, ich.
Ich weiß auch gar nicht, warum sie mich jetzt hier, warum unterbrechen sie mich denn? So eine unhöfliche Person.
So eine unhöfliche Person.
Also es spielt tatsächlich Klaus... Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch, Kinski. Spielt Nosferatu.
Das hat er zweimal leider gemacht.
Und das macht er in Venedig.
Ja.
Und es geht eigentlich nur um einen renommierten Professoren, der das Auftauchen von Dracula in Venedig untersuchen möchte. Und dann haben wir die Handlung, die können wir jetzt eigentlich schnell zusammenfassen. Klaus Kinski rennt rum, sieht eine Frau, ui, ist die toll, dann gibt es die Pfaffe mit dem Kreuz. Und quasi den Professor, der als Vampirjäger fungiert. Klaus Kinski rennt apathisch von A nach B, beißt ein paar Frauen, rumpelt mit seinem Sarg durch irgendeine Kloake, die wohl eine Gruft sein soll. Und ja, letzten Endes ist das aber wenigstens mal ein Film, in dem Dracula gewinnt. Das spoilere ich jetzt einfach mal.
Ja, es interessiert, so lange hält sowieso keiner das Wachen.
Nein, aus. Aber das war ja die Geschichte.
Ja, ich weiß. ich muss mal erzählen, wie ich diesen Film wahrgenommen habe. Also diesen Film gab es ja damals dann von VPS Video. Und ich habe ihn mir gleich geliehen, irgendwie als 14-Jähriger, als er rauskam, so, ja, Dracula-Film und war maßlos enttäuscht. Es erwartet einen nämlich die typische Spät-80er-Jahre Film-Mirage-Optik, obwohl Film-Mirage diesmal, glaube ich, gar nicht als Produzenten tätig waren, was mich sehr wundert, weil zu der Zeit haben die eigentlich alles, was Horror war, produziert in Italien. Die Italiener dachten sich, Mensch, es wäre eine super Idee, Werner Herzogs Nosferatu fortzusetzen, weil wir kriegen Klaus Kinski. Dazu muss man sagen, dass ich Werner Herzogs Nosferatu von 79 als Horrorfilm eine absolute Frechheit finde. Der Film ist stinkend öde.
Aber er wird ja auch nicht als Horrorfilm vermarktet.
Nein, weil es Werner Herzog ist. Aber im Endeffekt ist es ein schlecht bemalter, glatzköpfiger Klaus Kinski, der in totaler Lethargie als Nosferatu durch uninteressante Settings läuft. So ja, empfinde aber, ich.
Nee, mach mir meinen Nosferatu nicht madig.
Nein, das ist aber ich kann verstehen, ich weiß, Werner Herzog ist Persona non grata, da darf man nicht drüber schimpfen.
Doch, darf man, weil das ist einer der schwächeren Werner Herzog-Filme.
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, also für Fitzcarraldo wird mir Werner Herzog immer in mein Herz gewachsen sein.
Ja.
Für Nosferatu nicht.
Wir sind ja nicht hier, um über Werner Herzog zu
reden. Ich wollte ja auch gerade die Brücke schlagen. Aber wenn ich Werner Herzogs grandioses Meisterwerk mit diesem Film vergleiche, ja, dann ist er ein grandioses Meisterwerk. Der Nosferatu in Venedig, der von sage und schreibe 6 Regisseuren gedreht wurde. Unter anderem auch Klaus Kinski, der einige Szenen inszeniert hat. Und Luigi Cozzi. Da werden Horrorfilmfans schon mit den Ohren schlackern.
Denn ach, war das nicht der mit dem Blutgeiger von Venedig?
Das war der, der auch Asteron gedreht hat zum Beispiel.
Ja. Ich glaube, der Cozzi, da passt es aber der Name Programm bei ihm.
Ja. Na, also Cozzi. Gut, Asteron war ja noch unterhaltsam.
Ja, aber Asteron war auch eigentlich ein Scheißfilm.
Natürlich, Star Crash erst recht.
Ne? Ja, aber Star Crash hat David Hasselhoff.
Und Cozzi hat die Westszenen für Godzilla, wenn ich mich nicht täusche, nachgedreht. Aber egal. Es ist ein furchtbarer Film. Obwohl, wenn man die Besetzung liest, dann denkt man, boah, da haben die Italiener aber ordentlich einen aufgefahren. Also wir haben in der Anfangsszene in Venedig ein Boot, an dessen Bug steht Christopher Plummer, den wir nachher auch nochmal hören werden. Christopher Plummer, der gerade ja Kevin Spacey ersetzt hat und hier noch ziemlich frisch ist. Also gerade so, er hat gerade mal so angegraute Schläfen. Ich meine, der Mann ist ja nun auch schon irgendwo im Mumienalter. Und ich liebe ihn. Ich mag Christopher Plummer unheimlich gerne. Der Mann ist 1929 geboren und ist immer noch großartig.
Der ist ein toller Schauspieler, definitiv. Ne? Ja.
Und der wertet in seinen meisten Nebenrollen so ziemlich jeden Film irgendwie auf. Und auch hier muss ich sagen, also er ist für mich das Glanzstück des Films. Das ist nicht Klaus Kinski. Nein, Christopher Plummer spielt diese völlig merkwürdige Rolle, weil er steht dort am Bug des Bootes und hat ja so ein Dracula-Cape an. Und ich war damals echt verwirrt und dachte, Kinski spielt den Nosferatu. Aber hier wirkt es erstmal, als wenn Christopher Plummer es wäre, wenn er in Venedig einreist. Er ist aber kein Vampir, er ist halt Professor. Professor Catalano.
Warum? Ein Name wie ein Gedicht.
Ja, Paris Catalano. vielleicht verwandt mit Paris Hilton. Man sollte sich nicht mit Nachtsichtgeräten in ein Zimmer bewegen, aber na egal. Und der ist auf der Suche nach Nosferatu, also wird gerufen von einer Prinzessin, warum auch immer das eine Prinzessin ist, die vermutet, dass Nosferatu bei ihr im Keller schlummert. Also sie ist ein Vorfahren Nosferatus, wie auch immer das geht.
Aber verdammt hübsch.
Verdammt hübsch. Und erstaunlicherweise nachher im Nachhinein gar nicht die Hauptfrau des Films, was sehr schade ist. Und es taucht auch immer wieder, weil es spielt halt in einem Kloster, in dem Donald Pleasance als Don Alvise irgendwie rumhaust. Das ist alles
als
nicht...
Als Don Pleasanzo.
Don Pleasanzo. Der sich gerne im Bild auch mal einen Rotwein einschenkt. Man kannte ihn ja wohl für seine Flachmänner, die er mit am Set hatte.
Ja, aber er spielt auch so lethargisch, ne?
Ja, er hat eine Overacting-Szene zum Ende, wenn er Christopher Plummer verdammt. Sie sind Gotteslästerisch. Und ansonsten eigentlich eher, man hier einen Rotwein trinkt und auch mal hier sagt, also hier spiritistische Sitzung, das gibt's ja gar nicht. Hier ist ein Gotteshaus.
Nein, aber sind wir doch mal ehrlich, du merkst es bei Kinski, du merkst es bei Plummer, du merkst es bei Pleasance in dem Film, das war ein Payjob. Das war einfach nur ein Payjob.
Ja, aber bei Kinski weiß ich nicht, wenn er sogar die Regie teilweise übernommen hat, freiwillig.
Also ich habe ja die Biografie Kinskis gelesen.
Ja.
Und zu dem Film hat er gesagt, irgendwie, das war auch wieder so eine typische Sache, so man rotzt mir da irgendwie so ein Drehbuch hin.
Ja.
Und wenn der Scheck stimmt. Ich kann mir denken, welche Szene er inszeniert hat. Zum Beispiel, wenn er am Ende über diesen Platz geht. Das ist so eine typische Kinski-Szene, würde ich sagen.
Ja, das könnte sein. Vielleicht
ich meine, die ist auch verdammt lang, aber ich finde, das ist eine gut gefilmte Szene auf jeden Fall.
Jedenfalls redet Plummer der jungen Prinzessin ab, diesen Sarg zu öffnen. Das kann nicht Nosferatu sein, der ist gar nicht da. Der ist vor 200 Jahren da und da gestorben, wo ich mir denke, so vor 200 Jahren, rechne bei dem anderen Film zurück, das kann irgendwie auch nicht hinhauen.
Vielleicht spielt er in der Zukunft und wir wissen es nicht.
Ja, aber dann sieht das Venedig ganz schön altertümlich aus und keiner hat ein Handy. Vielleicht gibt es
ja,
auch in 100
ist ja
Jahren
kein Handy. Ja, auch schon dreimal abgesoffen dann.
Ja, wahrscheinlich. Also, jedenfalls wird natürlich nachher der Sarg geöffnet und es ist nicht Nosferatu drin. Der kommt von woanders her und rennt lethargisch mit Haaren diesmal durchs Bild. Kinski hatte wohl keine Lust, in seinem fortgeschrittenen Alter sich nochmal eine Glatze schneiden zu lassen und hat seine wilde Mähne. Und hat auch eine Sekte um sich herum. Also Nosferatu hat eine Sekte, die auf ihn wartet. Meister, nehmen Sie meine Tochter als Nahrung. Ich bin bereit, Meister. Was? So, wo kommen die denn her? Was soll denn das? Wieso gibt es eine Nosferatu-Sekte?
Kotzi.
Ja, und die Prinzessin, ja. Die Prinzessin, die ihn ja heimlich ruft, weil sie ja Sehnsucht nach ihm hat. Wir haben hier wieder den Erotikaspekt des willenlosen Hingebens in Vampirfilmen, das sehr schön inszeniert ist. Sie machen sich auch alle Weiber machen sich nackisch für Kinski, der dann auch genüsslich an den Frauen rumfummelt, ihnen die Titten massiert.
Das konnte er ja immer besonders gut.
Ja, ja, die Hand auch ganz besonders weit in den Schritt bewegt und man denkt immer so,
das könnte auch eine Kinski-Szene sein,
ja,
definitiv.
Ja. Also das, was man heute bei Kinski weiß, denkt man so, es hat immer so einen faden Beigeschmack, aber egal, der Film ist einfach öde, Punkt. So, die Prinzessin.
Aber ich hab's, das sind nicht nur die Regisseure, ich hab grad mal geschaut. Es gab ursprünglich 4 Drehbuchautoren.
Ja.
Pass auf, dann haben wir einmal Pasquale Squitieri.
Ja.
Uncredited, weil gefeuert. Dann haben wir Leandro Lucchetti Story.
Ja.
Alberto Alfieri Story und dann nochmal Augusto Caminito als Writer. Du hast 2 Leute, die eine Geschichte schreiben und dann einen, der das in ein Drehbuch umsetzt. Wahrscheinlich sind die von allen Seiten mit verschiedenen Ideen zu dem gekommen.
Ja, aber keine von denen war spannend.
Nein, es ist so. Also,
und man fragt sich dann auch im Endeffekt so, was hat Christopher Plummers Rolle für eine Bewandtnis? Er versucht ja dann nachher Nosferatu aufzuhalten und das ist das Allerschlimmste am ganzen Film. Nosferatu ist, und das macht dir der Film relativ schnell klar, unbesiegbar.
Nichts. Das ist aber ein interessanter Aspekt.
Nee, es ist von daher nicht interessant, weil es den Film sau unspannend macht, weil du von vornherein weißt, der kann nicht besiegt werden. Nichts kann ihn besiegen. Sonnenlicht besiegt ihn nicht, da geht er fröhlich marschieren. Kreuze besiegen ihn nicht, die lässt er rot leuchten. Ihm passiert einfach. Ihm werden Löcher ins Herz geschossen, riesige Löcher. Da kann man dann durchgucken, die wachsen sofort wieder zu.
Ja, mein Gott. Nein, aber ich habe den Film ja rausgesucht. Ich mag ihn ja tatsächlich.
Ja, dafür hasse ich dich.
Nein, ich mag den Film aus dem Grund, weil die 3 Hauptdarsteller absolute Klasse sind. Die spielen auch in beschränkten Mitteln des Films gut.
Ja, weil die immer gut spielen. Also die brauchen nicht spielen, um gut zu sein. Aber, aber was? Was war denn das? Ne? Also, was ist denn das für ein Film?
Ja, es ist halt ein Trash-Film, ja.
Ja, und Nosferatu redet auch gefühlt schwangere, gelangweilte Dialoge wie das Schicksal des Vampirs, das ist schlimmer als die Hölle und bla bla Sülz.
Ja, aber das ist wieder so, wofür ich Kinski dann mag. Der legt ja so viel Power in eine Rolle und auch wenn es nur so eine Scheißrolle ist, wie hier.
Ja, es ist eine Scheißrolle.
Ne? Aber er hat ja immer gut gespielt, egal welchen Dreck er gespielt hat.
Ja.
Ne? Und selbst hier hat er richtig gut gespielt. Wahrscheinlich war er die ganze Zeit besoffen oder auf Koks oder weiß ich nicht was. Aber ich finde, er spielt super. Er rettet den Film auch, finde ich.
Naja, also retten tut er ihn nicht wirklich, aber es ist interessant, ihn gesehen zu haben. Aber macht euch bereit auf ein lethargisches Filmerlebnis.
Ja, also wer aber Trash mag, der kann sich den auch ruhig mal angucken, finde ich.
Naja.
Das ist ungefähr so gut wie der Jack the Ripper mit Kinski.
Aber du hast es ja auch wieder gut gemacht. Du hast dir noch einen Dracula-Film ausgesucht.
Jetzt kommen wir wohl zur, ich würde sagen, bekanntesten Dracula-Verfilmung. Nach der mit Lugosi vielleicht. Aber wir kommen definitiv zur besten Dracula-Verfilmung aus dem Jahre 92 aus der Traumfabrik Hollywood. Von keinem anderen als Regielegende Francis Ford Coppola inszeniert, top besetzt mit Anthony Hopkins, mit Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder war dabei, das war ein Top-Cast. Und Bram Stokers Dracula ist wirklich mal schön, weil wir beginnen schon mit dieser bombastischen Sequenz am Anfang, der Dracula ja noch nicht Dracula ist, in der Form als Vampir jetzt, sondern noch Vlad Tepes. Und dann wirklich schon direkt als tragische Figur in den Film eingeführt wird. Und das ist eine verdammt geile Eröffnungssequenz. Punkt.
So. Ja.
Ja. Ja, es stimmt halt perfekt auf den Film ein. Und du weißt direkt, dich erwartet hier was Großes. Und das ist, die Sequenz, die finde ich immer noch großartig. Und jetzt auch als HD-Material auf Blu-ray. Einfach nur fantastisch. Ganz toll. Boah. So, ja, aber dann geht die Geschichte ja weiter. Und dann sind wir in der klassischen Dracula-Geschichte. Jonathan Harker reist zum Schlosse Draculas, da dieser sich ein Grundstück kaufen möchte. Jonathan Harker, in dem Fall gespielt von Keanu Reeves, der da noch deutlich jünger war und noch lange nicht so kantig wie jetzt in seinen letzten Filmen. Und der spielt ja so ein Milchbubi.
Ja.
Aber das Schlimme ist, man kauft dem das ab, das wirkt nicht aufgesetzt oder so.
Es passt vor allen Dingen.
Ja, es passt verdammt gut. Ich meine, er war ja damals auch wirklich noch ein Milchbubi zu der Zeit.
Ja, es war schon Jahre nach Bill und Ted, ne? Einige Jahre. Und auch es war auch nach Gefährliche Brandung.
Ja,
ne?
Aber
also man darf nicht vergessen, dass das Keanu Reeves Baujahr 64 ist, ne?
Ich finde aber, mit dem Film ist er erstmal wieder so richtig in Fokus gerückt nach einer Durststrecke, fand ich.
Ja, Moment. Gefährliche Brandung war jetzt nicht so lange vorher, ne?
Ja, aber der war jetzt nicht so ein Riesenhit wie so ein Dracula.
Ja, nun, also es war ja, Gefährliche Brandung ist ein zeitloser Klassiker.
Ne? Ja,
da muss ich vehement widersprechen.
Nein, das stimmt für Freaks und Genrefans, stimmt das, aber nicht für den hundsgemeinen Zuschauer.
Also seine Durststrecke begann eigentlich erst danach, fand ich. Also so als Speed dann durch war, dann ging's bergab. Ja gut, dann kam auch Matrix irgendwann, aber nein, eine richtige Durststrecke hatte der eigentlich gar nicht. Der hat immer mal wieder Scheißfilme dazwischen gehabt und hat auch immer wieder gelangweilt gespielt in ganz vielen Filmen.
Ja, aber das macht er hier ja gar nicht. Also hier ist er ja voll in der Rolle drin.
Richtig.
Ja. Und wir haben die klassische Geschichte. Wir lernen Graf Dracula kennen, von Gary Oldman verkörpert in dem Film. Und der ist schon ein ekelhafter alter Mann, wenn wir ihn antreffen.
Ja, ein wirklich ekelhafter alter Mann.
So, wirklich ekelhaft. Also er ist vornehm, aber du merkst direkt so, nee, mit dem stimmt was nicht. Aber der spielt das so geil, weil er spielt auch diesen gebrochenen Charakter, finde ich. Den wir am Anfang kennen, den spielt er auch da schon wieder. Er spielt den durch den ganzen Film. Er ist bösartig, aber er ist nicht bedrohlich, weil er doch eigentlich nicht ein ganz armer Drops ist, finde ich.
Ja, dieser Dracula, das darf man spoilern, der tut einem nachher tatsächlich richtig leid.
Ja, und man darf auch spoilern, weil wer hat den Film noch nicht gesehen, jetzt mal ganz ehrlich.
Wer kennt die Geschichte von Dracula nicht?
Ja. Nein, aber ich finde auch hier ist das Finale schön inszeniert. Es ist ja schon, das packt mich jedes Mal, das Finale des Films. Also das ist eine sehr gut gespielte Szene und Also sie ist der Höhepunkt der Tragik in diesem ganzen Film eigentlich.
Sicherlich, wobei es gibt, also da muss ich sagen, also ja, die Geschichte jetzt groß zu spoilern, weil bei Francis Ford Coppola's Dracula ist natürlich, also Keanu Reeves spielt Jonathan Harker, Anthony Hopkins ist Van Helsing, Winona Ryder ist Mina, Gary Oldman ist Dracula. Der am Anfang ganz alt ist, dann trinkt er Blut, dann wird er plötzlich wieder jung. Auf der Überfahrt nach London, da kriegt er ja richtig viel Blut zu trinken. Weil er das ganze Schiff ja niedermetzelt. Wir haben aber auch noch andere Charaktere, die großartige Schauspieler haben. Wir haben hier Renfield von Tom Waits gespielt. Großartig.
Richtig gut
völlig, gespielt. Völlig irre. Und wir haben vor allen Dingen, und da ist nämlich, wir haben neben den Darstellern, wir haben ja hinter der Kamera Michael Ballhaus, der leider letztes Jahr verstorben ist. Das ist ja die Legende der Kameramänner, muss man ja sagen. Ich meine, Michael Ballhaus, guckt euch Goodfellas doch mal an, oder Casino, boah, was er da vom Leder zieht. Michael Ballhaus ist ein Meister gewesen. Und das zeigt er hier absolut, gerade auch diese Szene, wenn Renfield in der Klapse sitzt und sich eine, ich weiß nicht, ob es eine Motte war, frisst er eine Motte?
Ich glaube, er frisst eine Motte, ja.
Ja, wie er nach oben, das muss man gesehen haben. Die Kamera ist schwindelerregend. Die Kamera ist, wie gesagt, auch eben in dieser teils animierten Anfangssequenz, die allerdings nicht computeranimiert ist, sondern wirklich, das ist ja alles noch gedreht worden mit Aufstellern und was nicht alles. Das sind ja wirklich tolle Effekte. Die Kamera ist irre. Die ist immer unterwegs, die ist aber nie Wackelkamera oder so. Das ist kunstvoll gefilmt. So, wenn Jonathan Harker, es gibt auch diese Bildkomposition, wenn Jonathan Harker in der Kutsche sitzt und zum Borgo-Pass fährt, dann sieht man am blutroten Himmel die Augen Draculas, die ihn schon beobachten. Das sieht so geil, irre. Ja. Das ist so irre. So, da wird eine Atmosphäre aufgebaut. Und dann haben wir haben ja die drei Vampir-Ladies. Boah, Erotik pur. Wir haben Monica Bellucci darunter. Ne? Aber auch die anderen
beiden. Ich finde Lucy viel, viel süßer.
Darauf wollte ich noch kommen.
Du Schlingel,
da sind wir ja noch nicht so. Aber ganz ehrlich, von diesen drei Vampir-Ladies sich auslutschen lassen, ist jetzt auch nicht unbedingt, was Schlechtes.
Ne? Nee, ach.
Und, da ist dieser Film ja auch wirklich ganz, also, wenn vorher die Erotik ja immer da war, hier ist sie ganz offensichtlich. So, und gerade da kommen wir zum Charakter Lucy, von Sadie Frost gespielt.
Oh, eine bildhübsche Frau.
Eine bildhübsche Frau, auch in anderen Filmen, hat so Schrottfilme wie Sky Captain and the World of Tomorrow für mich aufgewertet. Aber wenn Lucy sich Dracula hingibt,
Das ist eine verdammt erotische Szene.
Das kann man so sagen. Das muss man mal gesehen haben.
Das ist ja sowieso eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Film, ist die Werwolf-Szene, ne? Die ist ja.
Ja. Das ist
so geil, die ist so geil gefilmt.
Ja.
Von vorne bis hinten.
Oh ja. Ne? Da ist ja Lucy dann auch zugegen. In dieser Szene. Das ist eine unfassbare Szene, wo ich dachte so, boah.
Also die würde ich wirklich Kinder so unter 12 nicht sehen lassen.
Nö, absolut nicht. Also das ist viele Szenen, die der Film ist ja auch ab 16. Das sind viele Szenen, wo ich sage, puh, das ist schon auch die Köpfungsszenen bei den Vampiren nachher teilweise und so. Er hat einige Splatter-Effekte, er hat Sex-Szenen quasi, softe natürlich. Es ist ein Kunstwerk, aber er hat eben großartige Schauspieler, großartige Kamera. Wir haben noch Richard E. Grant, der hier auch als ziemlich schmieriger Arzt, der eben auch in Lucy verliebt ist. Er ist einer der Anwärter um Lucy, genau wie Cary Elwes als Lord und Billy Campbell. Die drei wollen ja die Gunst von Lucy erwerben und sind ja ganz besorgt, wenn sie dann krank wird und versuchen sie zu beschützen, was, wie, wenn wir die Geschichte kennen, ja irgendwie nicht klappt. Aber das ist ein unfassbares Kunstwerk. Für mich ist es auch, und das, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich ist das die beste Dracula-Verfilmung.
Das ist sie.
Es gibt sicherlich Leute, die den Film hassen werden, weil er eben so künstlerisch gehalten ist, aber ich finde, er wird nie langweilig, er ist hervorragend gefilmt. Und Coppola, der mich oft in meinem Leben gelangweilt hat, auch um Gottes Willen, also nicht jeder Coppola-Film ist wirklich gut, ne, hat hier, finde ich, tatsächlich eines seiner großen Meisterwerke hingelegt. Also neben der Pate 1 und 2 und Eukalyptus Now ist das so für mich Der Coppola-Film.
Ja, es ist ein Coppola-Film durch und durch. Der Film ist einfach durchgestylt von der ersten bis zur letzten Sekunde. Da hat man sich keine Fehler erlaubt.
Nein.
Es ist, die Verfilmung ist recht nah am Buch.
Ja, sie ist jetzt nicht 100%. Also,
nein, sie ist nicht 100%. Sie ist wahrscheinlich noch für viele Hardcore-Fans zu weit weg von 100%.
Ja, aber das ist immer dieses Geschrei immer, es geht ja nicht wie das Buch. Nein, es ist ja auch ein Film, ist ja auch die Interpretation eines Buches und niemals eine exakte Kopie. Richtig. Da sind ja gerade auch wieder alle am Schreien, Ready Player One sieht ja aus wie ein Spielberg-Film. Ja, weil es ein Spielberg-Film ist. Verdammte Ach. Scheiße nochmal. So, ja, also, und er interpretiert das Buch. Und wenn er dann irgendwas ändert, dann ändert er es halt. Das darf er verdammt nochmal. Verfickte Scheiße, es ist ein Film. So.
Richtig.
So, genau. wenn ich das Buch haben möchte, dann lese ich das Buch oder ich höre mir das Hörbuch an. Aber ja. wenn ich will einen Film gucken und als ja. Film funktioniert Francis Ford Coppola's Dracula oder bei uns heißt er ja Bram Stoker's Dracula hervorragend. Liebe ich.
Ja. Ist er, weil es ist der perfekte Film eigentlich, wenn es um das Thema geht.
Ja.
Und was ich halt schön finde, ist, du hast Liebe, Romantik, du hast Action, du hast Horror, du hast teils sogar recht deftige Szenen.
Ja.
Du hast alles da drin und vor allen Dingen auch mit Anthony Hopkins
ja.
kommt ja auch irgendwie ein guter Humor da rein, weil er ist ja so, er spielt den ja nicht so, wie man sich den Doktor unbedingt vorstellen würde.
Nein, er hat so ein paar Anwandlungen, wenn er plötzlich mitten auf der Straße anfängt, mit Mina zu tanzen. Das ist so ein herrlicher Tag.
Ja.
Was ist denn mit dem?
Manchmal reißt aber auch einfach dumme Sprüche mit in einer Situation, mit dem man nicht rechnet.
Ja, ne? Also er kommt teilweise recht irre rüber auch, aber das kommen eigentlich alle Charaktere in diesem Film. Außer eigentlich Keanu Reeves als Jonathan Harker und Winona Ryder als Mina.
Obwohl, ich finde, da gibt's diesen einen schlechten Effekt, wenn er plötzlich graues Haar hat.
Ja, gut.
Also das haben sie irgendwie recht holprig umgesetzt, weil es sieht scheiße aus.
Ja, die gefärbten Haare von Keanu Reeves sehen echt scheiße aus, das stimmt.
Ja, aber das sieht zu künstlich aus, was der da auf dem Kopf hat.
Wir dürfen aber jetzt nicht vergessen, wir reden hier von 1992, ne? Also da war ich 17, ich habe den mit 17 im Kino gesehen.
Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, ich wünschte, ich hätte es.
Ich habe ihn im Kino gesehen. Das war ein irres Erlebnis damals, also weil das wirklich, boah. Ja, also ich habe ihn auch wirklich im großen, in Lübecks größten Kinosaal gesehen bis heute. Und das war schon schick. Also hat mir sehr, sehr gefallen. Nee, stimmt gar nicht. Lübecks größtes Kino bis heute gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Ich muss lügen. Also ich habe den Film im Kino gesehen, Punkt. Und es war toll.
Ich habe ihn mir mit 14, das war 1998,
ja,
habe ich mir den auf VHS gekauft von United Video, diese Ramschmarke.
Ja, ja, ich weiß, aber die hatte immerhin das richtige Bildformat im Gegensatz zur RCA Columbia Verleihkassette, die nämlich in Vollbild veröffentlicht wurde, was bei dem Film eine absolute Katastrophe ist. Ja. Also Leute, holt euch den Film auf Blu-ray.
Definitiv. Und Punkt. wenn ihr keinen Blu-ray-Player habt, zumindest auf einer ordentlichen, der DVD ist ordentlich, kann man nicht mehr.
Nein, wenn ihr keinen Blu-ray-Player habt, dann kauft ihr euch verfickt nochmal den Blu-ray-Player gleich dazu.
Ja, stimmt.
So, verdammt nochmal. Eigentlich. Eure Armut kotzt mich an.
Echt?
Ja? So, das ist ja, wenn ich Armut will, dann höre ich einen anderen Podcast, dann kriege ich ja Diarrhoe.
Ja,
das nur so nebenbei. Aber,
das nebenbei.
Ja, wir sind ja nicht so billig. Wir haben Hörer, die können sich auch einen Blu-ray-Player leisten und die sollen sich verdammt nochmal Wes Cravens Dracula angucken. Denn zu dem kommen wir jetzt. Wir kommen zu Dracula 2000.
Da darf ich sagen, aber den habe ich nicht ausgesucht.
Nein, den habe ich ausgesucht. Und es tut mir nicht leid, weil du hast Nosferatu in Venedig ausgesucht. Nein, ich habe tatsächlich...
Ja gut, aber wir kommen auf dasselbe Ergebnis, würde ich sagen.
Nein, nicht ganz. Also Dracula 2000, der erstaunlicherweise im Jahr 2000 im Kino lief und der von Wes Craven produziert wurde, also als ausführender Produzent, er hat also quasi unterschrieben und hat Geld dafür kassiert, ist ein trashiger Film, ein nicht gänzlich doofer Film, muss ich sagen. Er hat ein paar Sachen, die sind eigentlich ganz geil. Es ist also, man wollte damals zu der Zeit, als gerade Scream und Co. durch waren, Dracula einem jugendlichen Publikum nahe bringen und hat sich den Cutter von Wes Craven geholt, der die Scream-Filme auch geschnitten hat. Patrick Lussier, der hat später so Sachen wie My Bloody Valentine remaked und auch so Trasher wie Drive Angry inszeniert, die eigentlich Spaß machen. Und das hier war halt seine erste Regiearbeit. Die ist etwas holprig leider geworden, hat ein paar blöde Ideen, aber auch ein paar gute Ideen. Ich fand ihn damals gut, heute fand ich ihn ziemlich doof.
Ja, ich fand ihn richtig doof.
Du hast also, ihn
damals
hast ihn
jetzt, wie heute.
Damals wie heute. Ich fand damals, also gibt ein paar Sachen, die mag ich an dem Film. Zum einen mag ich an dem Film, er erzählt, auch wenn er modern ist und heute spielt, eine klassische Vampirgeschichte. Das heißt, wir haben den Vampir hier als den klassischen Verführer. Such das heute nochmal in einem Dracula-Film. Guck dir mal die Scheiße an, die heute noch kommt. Vampire sind heute nur noch blutsaugende Bestien. Hier haben, ja, es ist ja so, tatsächlich. Es sind ja, der Vampir wird ja selten noch in der klassischen Form dargestellt. Da musst du schon so Sachen gucken wie die Serie True Blood oder so, um das noch zu finden. Oder hier Vampire Diaries oder so, also so junge Mädchenserie. Ja, aber da ist der Vampir noch klassisch.
Ja, ist er, aber.
Was hast du überall, du hast so noch überall die, das ist nicht schlecht, aber da bin ich ja schon beim laufenden Zombie im Endeffekt, wenn ich mir die Vampire von heute angucke.
Ja, das stimmt schon.
Also und das hat er hier nicht und er hat, und das ist mir damals gar nicht bewusst geworden, weil damals kannte ihn keine Sau, er hat hier einen ranken und schlanken, langhaarigen Jared Butler als Grafen Dracula.
Ja, der ist aber auch so der Mädchenschwarm Dracula, ne?
Er ist der Mädchen. Der ganze Film ist ja auf dieses Pop-Ding wie Scream und Urban Legends und so aufgebaut. Ja, und genau
deswegen mag ich diesen Film nicht. Ich mochte auch Scream nicht. Ich mag den Stil nicht, weißt du?
Ja, ich mag den Stil.
Weil das heißt bei mir so Teenie-Horror der 2000er, weißt du? So
ja, ist es auch.
Ne?
So,
das ist so alles so furchtbar langweiliger Kram und
nee, damit
so,
bin ich
so, die versuchen so ein bisschen Buffy in Böse zu machen in dem Film, weißt du?
Ja,
aber das funktioniert
Buffy.
Nicht.
Ich
das
mochte Buffy.
Ja, ich auch. Und deswegen mag ich das nicht.
Verdammt nochmal.
Ich hab da auch Buffy geguckt, aber das da versucht Buffy in
du
Böse zu
sein. Du durftest Buffy gar nicht gucken, da musstest du längst im Bett sein. So, nein, also wir haben hier eine Geschichte um ein paar Einbrecher, die beim Nachfahren von Van Helsing einbrechen. Ein sehr reicher alter Mann, gespielt von Christopher Plummer, da haben wir ihn wieder.
Was für ein Zufall.
Der hier jetzt dann eben schon graue Haare hat, aber immer noch recht fit daherkommt. Und der Film macht sehr schnell klar, es ist kein Nachfahre von Van Helsing, es ist tatsächlich Abraham Van Helsing von damals, der immer noch lebt, weil er sich über Blutegel das Blut Draculas zukommen lässt, den er verschnürt in einem Sarg mit lauter Kreuzen bei sich im Keller hat und er hinter einem Hochsicherheitstrakt. Aber ein paar windige Einbrecher, unter anderem der coole Omar Epps, der damals in ganz vielen solcher Filmen auftauchte, er war auch in Scream 2 das erste Opfer. Und für mich die größte Stärke des Films, Jennifer Esposito, die relativ schnell von Dracula zu einem Vampir gemacht wird. Kommen wir gleich zu. Also die klauen halt natürlich den größten Schatz, den Sarg, entkommen und mitten im Flugzeug kommen sie auf die Idee, wir versuchen den mal aufzumachen, was dann irgendwann auch gelingt. Und alle Mitreisenden in den Tod zieht, beziehungsweise aus allen Mitreisenden Vampir macht.
Ja, ist ein guter Start.
Ein interessanter Start. Man weiß natürlich, das Publikum so, man macht den Sarg nicht auf, ihr Trottel, ist doch Dracula drin. Andererseits weiß man so, es ist ein Dracula-Film. Werden den Sarg wohl öffnen. ist jetzt nicht so die Überraschung. Interessant ist die Wahl des männlichen Hauptdarstellers. Der coole Held des Films, der eigentlich für Abraham Van Helsing arbeitet, ist Johnny Lee Miller, die alte Junkie-Sau aus Trainspotting.
Ja.
Der das ganz gut macht, aber der so optisch so gar nicht in die Heldenrolle für mich passt.
Ja, er war schon irgendwie gebrandmarkt durch seine legendäre Rolle.
Ja, aber auch wenn
in
du
Trainspotting.
So ja, aber so als großen Sympathieträger, ja, kann man machen, muss man nicht. Und der beschützt zusammen mit Abraham Van Helsing die Tochter von Van Helsing, die dadurch, dass Van Helsing sich ja das Dracula-Blut in die Venen schießt, dadurch auch ein direkter Nachfahre von Dracula ist. Und sie ist, welche Überraschung, Jungfrau! Sie arbeitet übrigens auch bei Virgin Records, die diesen Film mit dezentem Product Placement versehen haben. So rennt die Hauptfigur dann ständig im Virgin Records T-Shirt rum. Sie arbeitet im Virgin Store. Das so dick in der Bildmitte platziert ist, dass man denkt so, ja, okay.
Ja gut, ich meine, würden die jetzt noch ein Remake davon machen, dann hätten wir wahrscheinlich einen Apple Store und Apple T-Shirts.
Nein, das macht natürlich, der Virgin Store macht ja in dem Fall auch Sinn.
Ja, aber es ist schon blöd, oder?
Es ist, nein.
Das ist schon irgendwie scheiße.
Ja, und sie hat eine Freundin und die heißt Lucy.
Nein.
Die wird übrigens gespielt von einer Frau, die sich Vitamin C nennt. Das muss man nicht verstehen. Aber ja, die nennt sich tatsächlich so. Die hat eine nette Szene mit Dracula, in der sie sich dann auch nackt präsentiert. Das Highlight des Films ist eigentlich Jennifer Esposito, die als Vampir dann rumrennt und so Sachen sagt, ich wollte doch eigentlich nur saugen.
Ja, okay. ich vergaß, ich war ein Teenager, als ich den Film sah. Ja, da kommen die Erinnerungen wieder. Ja.
Was man dem Film übel nehmen muss, und da ist er, und da versagt er, ist der viel zu frühe, und das ist jetzt einfach kein Spoiler, weil es passiert irgendwie nach 30 Filmminuten, der frühe Abgang von Christopher Plummer als Van Helsing, der offscreen auch noch gekillt wird.
Ja, war vielleicht kein Geld für da, ich weiß es nicht. Ja?
Und das ist schade, weil man hätte dem alten Mann eigentlich länger im Film wirklich, also der hätte vielleicht im letzten Drittel oder so sterben dürfen. Das, was sie da machen, war schade. Also da versagt der Film, weil er den einzigen wirklich guten Schauspieler relativ schnell, ja, in die ewigen Jagdgründe schickt. Was ganz geil ist, das spoiler ich hier nicht, ist die Herkunft Draculas, die hier auf den Kopf gestellt wird. Also ja. Absolut. Und die ja. die eine recht plausible Geschichte, warum Dracula auf Kreuze reagiert und auf Sonne und so, das plausibel erzählt, das funktioniert. Also es ist völlig anders wie in allen anderen Geschichten. Es entfernt sich ganz, ganz weit von der klassischen Geschichte. Aber das, finde ich, funktioniert. Und von daher, der Film ist Trash. Der Film ist richtiger Trash. Also teurer Trash. Es ist kein Schläferz-Trash. Es ist ein Trash-Film. Er ist ein Kind der 90er, kann man nicht sagen, weil er ist ja 2000 inszeniert worden. Aber er ist eben ein Kind dieser Retro-Slasher-Ära. Und er macht zu einem gewissen Maße, also mehr Spaß als Nosferatu in Venedig, weil er ist kurzweiliger.
Ja, okay, das räume ich ein. Er macht mehr Spaß, aber. Ja,
es ist ein Kackfilm.
Ja, der Film, das ist so ein typisch lauter, bunter MTV-Generation-Film, weißt du? Das ist so, okay.
Ja.
Nee, das ist so ständig diese furchtbare 90er, früh 2000er Pseudo-Metal-Rock-Musik. Und dann lachende Teenies und leck mich doch am Arsch. Muss ich in einem Dracula-Film echt nicht haben.
Also das Ding ist, wie gesagt, wer so Sachen wie Scream und so mag, der sollte diesen Film sich mal angucken. Er sollte aber auch die Erwartung runterschrauben.
Ja, natürlich. Das ist ein Film. Das ist so ein Bierfilm. Mit Bier kann ich den ertragen.
Ich guck jeden Film nur mit Bier.
okay.
Nosferatu also Venedig.
Jetzt hast du aber eine Steilvorlage gesendet.
Das macht nichts. Manche Leute sind so alt und senil, die nimmt doch keiner mehr ernst. Die recyceln doch auch nur alten Scheiß.
Genau.
Ne? Aber ja, also mit dieser Dracula-Verfilmung wollen wir eigentlich das Thema Dracula eigentlich beenden, weil alles, was danach kam mit Dracula, waren so Gurken wie Dracula Untold.
Oh, hör auf, ey.
Ja, genau. Eine Geschichte, die auch besser Untold geblieben wäre, wie ich finde.
Ja,
die ja mit dem die Vorgeschichte zu Dracula in einem kickelbunten, ja, Van Helsing ähnlichen
Van Helsing. Wo wir auch bei dem Film Van Helsing wären.
Oh ja, ganz. Also so ein typischer, ja, Hugh Jackman spielt den Superhelden Dracula-Dings in, das hätte was werden können. Hugh Jackman ist ja ein guter.
Ja, aber der Film war einfach scheiße.
Ja. So wie eigentlich, wie gesagt, fast alle Dracula-Filme, die dann irgendwie nach Francis Ford Coppola kamen. muss
ja,
man
danach
mal sagen.
Hatte man ein Problem. Man hatte eine Superlative, die die Dracula-Filme beschrieben hat.
Ja, wobei es immer noch sehr gute Vampirfilme gab, wie wir in unserer Fortsetzung merken werden. Es gab also hinterher noch gute Vampirfilme.
Ja, es gab noch Vampirfilme, aber die haben nicht unbedingt was mit Dracula zu tun.
Nein, nein, nein. Also die Dracula-Geschichte ist nach Coppola erzählt gewesen. Das muss man einfach sagen. Wie gesagt, Wes Cravens Dracula ist noch ganz unterhaltsam. Alles, was sonst kam, war meistens Direct-to-Video-Wurstware, die man absolut nicht erträgt.
Ja, also ich ist, nicht. Also ich weiß, es gibt eine, ich glaube, es ist eine BBC-Verfilmung von 2006 oder 2007.
Mhm.
Die ist ganz gut. Da ist dann Dracula ein so ein blonder Schönling, weißt du? Ja. Und das passt eigentlich ganz gut. Das ist eine recht freie Interpretation.
Ja, es gibt ja auch eine Serie.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Die aber, ist aber, was, die was, ist aber was auch schon wieder eingestampft sieht, worden.
Ja, aber das sah sehr nach klassischem Dracula aus.
Ja, die ist aber wie gesagt auch irgendwie nach ein oder zwei Staffeln gleich wieder eingestampft worden.
Also, ja, natürlich, da guckt doch heutzutage kein Mensch mehr. Vampire ja. müssen ja in der Sonne glitzern. Oh mein Gott.
Ja, also in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben euch ein klein wenig unterhalten mit unserer Rückkehr zum Podcast.
Ja, vielleicht auch, wir sind ein bisschen kurz, aber ich meine, Dracula als Dracula ist halt so ein Thema. Kennst du einen Film, kennst du 90% der Filme.
Ja, also wir wollten jetzt nicht wirklich jeden Dracula-Film, den es gibt, besprechen, weil dann würden wir erstens hier noch drei weitere Tage sitzen und wir würden euch eigentlich immer das Gleiche erzählen.
Ja, und das wollt ihr ja auch nicht. Ich meine, wir wiederholen uns ungern. Das wäre ja wie alten Scheiß recyceln irgendwie.
Ja, aber wir werden uns dann bei den Vampiren um einige sehr interessante Werke kümmern. Das kann ich schon mal versprechen. Also
ja, und wirklich, da werden wir wirklich, dann auch Besuch bekommen.
Ja, haben wir ja schon erwähnt. Der Christopher Feldmann wird uns dann wieder beehren. Der hat sich auch was ausgesucht. Dafür werde ich ihm noch ordentlich die Fresse polieren dabei.
Aber wir haben eine bessere Mischung als heute. Also wir haben weniger Flops drin, finde ich.
Doch, wir haben uns.
Ja.
Also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Aber oh, nicht genau, regelmäßig genau. Alle zwei Wochen pünktlich.
Nee, aber wir dürfen vielleicht was ankündigen. Wir haben jetzt fest im Team auch einen neuen Autoren, der schon vorher als Gast tätig war.
Ja, den Lübecker Filmemacher Kai Kinnert, mit dem ich seit 25 Jahren wirklich gut befreundet bin, den habe ich überzeugen können, dass er für uns schreibt. Er hat einen sehr lustigen Schreibstil, wie auch einen Erzählstil, wenn man mit ihm redet. Also ich mag seine Kritiken. Ja. Er bringt so ungefähr einmal die Woche eine bei uns. Guckt mal rein, wenn ihr was von ihm lest.
Auch bald auf unserem neuen Titelbild zu sehen, was bis dieser Podcast ausgestrahlt wird. Hoffentlich schon auf der Homepage ist.
Ja, das hoffe ich doch auch.
Ja.
Ne? Ja, also bis bald.
Ja, dann wir hören uns dann beim nächsten Mal. Children of the Night. Ja, komm, ist gut. So, und raus.